Hallo. Jesus Christus sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ich danke für die Einleitung eben, für die Worte. Das war eine schöne Sache, auf der ich einsteigen kann. Erlaubt mir, dass ich heute zu Anfang und zu Ende die Ansprache umrahme mit zwei Geschichten. Zwei wahre Begebenheiten. Und es geht mir darum, zwei Wahrheiten zu umrahmen. Und es sind zwei Dinge, die ich als Ziel hätte bei dieser Predigt. Das eine, das ich gerne euch vermitteln möchte, gebt nicht auf, bevor Gott eine Sache beendet. Gebt nicht auf, bevor nicht Gott sagt, es ist gut. Und das zweite ist, tu mutig und zuversichtlich das, was dran ist. Und jetzt kommt der Hintergrund. So, aber ich beginne mit einer Geschichte. Kennt ihr solche Tage, an denen Murphys Gesetz voll in Aktion tritt? Murphys Gesetz, ist euch das bekannt? Das ist dieses Ding, dass einem alles schief geht, was schief gehen kann. Also das Marmeladenbrot fällt immer auf die Marmeladenseite. So etwa, im Kleinen. Nun, das war einer von ihnen. Ich musste ich musste nach Manhattan, was an sich schon eine Qual ist. Ein platter Reifen, ein querstehender Lastwagenanhänger, ein Strafzettel von einem Polizisten, der rot sah, wo ich noch gelb erblickte. Sie verstehen. Als es Mittag war, war ich reif für die Klapse. Wenn ich total unter Stress bin, habe ich was Bestimmtes. Ich gehe zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker. Da ich mit der Behandlung von Alkoholikern befasst bin, weiß ich, dass sich dort Menschen versammeln, die den Alkohol benutzt haben, um den Stress zu entfliehen. Und ich denke, da sie nur nüchtern sind, müssten sie neue Methoden im Umgang mit diesem Stress gefunden haben. Und, so meine Folgerung, die Prinzipien und Praktiken der anonymen Alkoholiker sind wohl der Schlüssel dazu. Als ich endlich in Manhattan ankam, stellte ich fest, dass im Umkreis von ein paar Blocks mehrere Treffen zur Mittagszeit stattfanden. Und ich suchte mir eines aus. Eine junge Frau sprach gerade. Sie hatte mit 13 angefangen zu trinken. Mit 14 zusätzlich Marihuana genommen und danach noch eine Menge anderer Drogen. Und schließlich begann sie sich selbst zu verkaufen, um sich selbst Drogen besorgen zu können. Als sie 26 war, brachte sie jemand zu den anonymen Alkoholikern. Und inzwischen, als sie das jetzt erzählte, war sie 9 Jahre nüchtern, glücklich, hatte Arbeit und führte eine gute Beziehung. Ihre Geschichte unterschied sich nicht von der vieler anderer, die ich schon gehört hatte. Insofern erlöste sie mich noch nicht von meinem Elend. Und dann sagte sie, oh, und da gibt es noch eine Sache, die ich Ihnen zum Schluss erzählen will. Ich bin ein glühender Football-Fan. Ich bin Anhängerin der New York Jets und verpasse nie ein Spiel von ihnen. An irgendeinem Wochenende konnte ich nicht in der Stadt sein und daher bat ich eine Freundin, das Spiel für mich auf Video aufzuzeichnen. Und als ich zurückkam, gab sie mir das Videoband und sagte, übrigens, die Jets haben gewonnen. Ich begann mir das Video anzusehen und die Dinge liefen grauenhaft. Die Jets verloren ganz fürchterlich. Zur Halbzeit lagen sie 20 Punkte zurück. Unter anderen Umständen wäre ich dem Nervenzusammenbruch nahe gewesen, wäre auf- und abmarschiert, hätte an den Fingernägeln gekaut und den Kühlschrank leer gemacht. Aber nicht so dieses Mal. Ich war vollkommen ruhig und gelassen. Ich wusste ja, dass sie gewinnen würden. Seit ich zu den anonymen Alkoholikern gekommen bin und mich bewusst dafür entschieden habe, mein Leben Gott anzuvertrauen, weiß ich, dass es am Ende gut ausgehen wird. Wenn ich also zur Halbzeit mit 20 Punkten im Rückstand bin, bewahre ich Fassung. Am Ende kommt alles in Ordnung. Nun wusste ich, warum ich zu diesem Meeting gekommen war. Diese junge Frau hatte mir nicht nur die ganze Aufregung und Nervosität genommen, die Murphys Gesetz an diesem Tag bei mir verursacht hatte. Sie hatte mir auch ein machtvolles Instrument zum Umgang damit in die Hand gegeben. Also es gab seither Fälle, in denen der Stress, unter dem ich stand, mich fast an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hätte. Aber dann entsann ich mich ihrer Worte. Wenn du dich Gott anvertraust, wird es am Ende gut aussehen, selbst wenn du zur Halbzeit 20 Punkte im Rückstand liegst. Ich will heute über dieses Wort von Jesus sprechen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat. Es kann sein, dass du zur Halbzeit 20 Punkte im Rückstand liegst. Aber entscheidend ist, weil Gott sagt, jetzt ist es fertig. Ich lese euch einmal vor, die Verse, die ja auch für diese Gemeinschaft hier von ganz großer Bedeutung sind. Also Missionsbefehl.org, glaube ich, ist diese Internetadresse, ne? Da ist das ja das Zentrum, Missionsbefehl. Mir geht es heute im Blick weniger auf den Auftrag zu nehmen, sondern auf den, der den Auftrag gibt. Auf den erhöhten Christus. Auf den Auferstandenen. Matthäus 28, ab Vers 16. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Noch einmal dieses Wort. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wenn ich von dem erhöhten Christus spreche, ich muss sagen, wenn früher von Erhöhung die Rede war, habe ich das immer nicht so ganz begriffen. Es ist einfach erstmal das Gegenteil von Erniedrigen. Das verstehe ich ganz gut. Also erniedrigt wird jemand, wenn er kleiner gemacht wird, in den Dreck gedrückt wird. So, ne? Von Jesus heißt es, er hat sich sogar selbst erniedrigt, geringer gemacht. Und das Gegenstück dazu ist erhöhen. Nun heißt es, dass Gott Jesus erhöht hat. Er hat ihn groß gemacht, höher gemacht. Es gibt das, wir haben das ähnlich bei der Olympiade. Da hat jemand gekämpft, einen Wettkampf, und dann geht er über den Zielstrich. Und dann kommt trotzdem, nachdem eigentlich der Wettkampf zu Ende ist, nochmal eine extra Aktion, bei der Sportler oder Athlet erhöht wird. Wisst ihr was? Genau. Also, das ganze Stadion ist versammelt. Es wird eine Nationalhymne gespielt. Und dann wird nochmal ausgerufen, dritter Platz, zweiter Platz. Und dann kommt zum Schluss der erste Platz. Und der darf aufs Treppchen, ne? Er wird erhöht. Das heißt, er bekommt einen besonderen Rang, der ihm zusteht als Sieger. Und alles applaudiert und freut sich. Und nochmal zieht so das ganze, der ganze Kampf an dem Sportler vorbei und was er alles investiert hat. Im Fernsehen kommen dann immer so Bilder, so einzelne Abschnitte noch, meine ich. Das ist für mich so ein Bild geworden, was geschieht, wenn Jesus erhöht wird von Gott. Nach dem ganzen Kampf, der zu Ende ist, gibt Gott ihm den Rang, der ihm zusteht. Er macht ihn zum Größten. Er setzt ihn aufs Podest. Und nicht, weil er sonst kleiner wäre, sondern weil er sagt, das ist der richtige Platz. Und wenn ich sage, dass Christus erhöht ist, dann heißt das einerseits, der Kampf ist ausgestanden. Er ist fertig. Dieser Christus, er ist jetzt da. Und jetzt heißt genau, wie es heute heißt, jauchzt, jubiliert, freut euch, jubelt und applaudiert. Er ist Herr. Und das Zweite bedeutet es, er sitzt am längeren Hebel. So übersetze ich das mal, dass ihm alle Macht gegeben ist. Wenn alle möglichen Mächte jetzt noch euch zu schaffen machen und ihr wisst, alle möglichen kleinen oder größeren Bösewichter machen euch das Leben schwer und sagen, tja, ich habe aber hier mehr Macht, dann wisst ihr, es gibt einen, der sitzt am längeren Hebel. Und das ist Christus. Es gibt ein Wort, das das noch ausdrücken kann, was diese erste Botschaft ist. Wir sagen auch, wer zuletzt lacht, ihr wisst, wie es weitergeht, ne? Der lacht am besten, ne? Was nützt das ganze Gelächter vorne, wenn er am Schluss dumm aus der Wäsche guckst. Christus lacht als letztes. Ich würde das ergänzen, seit Ostern lacht die Liebe. Die Liebe ist es, die als letztes lacht. Die, die vorher so ohnmächtig wirkte, wo alle nur noch den Kopf schütteln könnten darüber, die lacht am Schluss. Das ist diese starke Botschaft von diesem Auferstandenen, der sagt, mir ist alle Macht gegeben. Das hat ja eine Geschichte davor. Die Feinde hatten über Jesus triumphiert. Das Spiel schien gelaufen. Wer glaubt schon an einen Hingerichteten? Und dann hatten sie den Leichnam, um ganz sicher zu gehen, man muss sich das mal vorstellen, sie hatten den Leichnam also in ein Felsengrab gepackt, wie in ein Gefängnis gesperrt, sicherheitshalber noch versiegelt. Und dann haben sie es militärisch, hermetisch abgeriegelt, dass auch wirklich nichts mit dem Leichnam passieren kann. Aber dann war Ostermorgen. Und die Platte wurde von einem Engel weggerollt. Und sie wurde nur weggerollt, damit die Menschen sehen konnten, was passiert war. Das Grab war leer. Keiner konnte ihn halten. Keiner. Das Spiel war noch nicht zu Ende. Es gibt das nochmal anders. Ich kann es nochmal anders formulieren. Das heißt, setz niemals da einen Punkt, wo Gott ein Komma gesetzt hat. Wir sind manchmal so dran, dass wir sagen, Punkt, aus, vorbei. Und das denken wir auch an manchen Stellen, dass in Situationen, wo wir sind, ist ein Punkt gesetzt, ist fertig. Setz niemals einen Punkt, wenn Gott ein Komma gesetzt hat. Jesus hatte einige Male vorher seinen Tod angekündigt. Hat es den Jüngern gesagt, hat gesagt, der Menschensohn muss leiden. Und er wird gegeißelt, er wird verspottet und er wird gekreuzigt. Aber es kam ein Komma. Es kam ein Und. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger hatten immer einen Punkt gehört. Und sie hatten jetzt nach der Kreuzigung auch wie ein Punkt gelebt. Ne? Gekreuzigt, gestorben, fertig. Das ist es. Das ist, als wenn wir immer noch den Verstorbenen uns nur dran erinnern. Und gar nicht wissen, dass er auferstanden ist. Nein, Gott bestimmt, wann das Ende ist. Und das Ende ist nicht mit dem Tod gegeben. Einige Frauen, zu denen tritt Jesus. Der Leichnam ist fort, die Wachmannschaft schaut sich ratlos an. Zu den Frauen tritt Jesus, er grüßt sie und er sagt, ich bin's. Und er begegnet später den Auferstandenen und dann sagt er zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Die Liebe lacht zuletzt. Wisst ihr, dass all das Böse, all die Sünde der Welt, komprimiert das alles zusammen. Sie haben es nur 3 Tage lang geschafft, Jesus von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Ist das nicht ein Ding? Sie wollten ihn liquidieren, auslöschen und sind es nur 3 Tage geschafft. Und das Ganze hat bewirkt, dass er auch noch den Toten gepredigt hat. Es gibt diesen einen Vers in der Bibel, wo es heißt, und als er gestorben war, ist er noch zu den Toten gegangen, hat da auch noch die gute Nachricht verkündigt. Das hat es bewirkt. Wir sollten doch nicht meinen, dass irgendeine Macht der Welt Gott aufhalten könnte. Das zu tun, um was es geht. Für den Rest aller Zeiten ist der Gekreuzigte auferweckt. Und jetzt straft Jesus, der Auferstandene, alle diese schadenfreudigen Lacher, die da unterm Kreuz standen, lügen. Die sagten, das schaut, konnte sich ja selbst nicht helfen. Die fühlten sich durch seine Ohnmacht animiert, über ihn herzuziehen. Und die Spötter, die spotten jetzt jeder Beschreibung. Wie sie versuchen, den Sohn Gottes jetzt tot zu halten. Ihr kennt die Versuche, die dann laufen. Sie bestechen die Wachtläuse. Sie versuchen, Gerücht zu verbreiten. Sie versuchen, die Sache zu vertuschen. Und ist das nicht verrückt? Das Grab ist leer. Die Wachleute sagen, es ist etwas Ungeheures geschehen. Wir kamen nicht klar. Das war ein Kampftrupp. Und sie erkennen es nicht. Ihre Reaktion ist nicht, oh, er hatte recht, sondern, wie kriegen wir das verdrängt? Wie kriegen wir das vertuscht? Sie erkennen es nicht. Der Gekreuzigte erweist sich als der, den Gott höchstpersönlich aus dem Grab holt und den er bestätigt. Und stattdessen schaufelt er dem Tod das Grab. Nur noch kurze Zeit, dann liegt Gevatter tot, selbst im Sarg. Das ist eigentlich die Botschaft, die an der Stelle ist. Der Tod hat ausgespielt. Denn Christus lebt. Und es wird wohl kaum jemand geben, der dem Tod noch eine Träne nachweinen wird. Wer zuletzt lacht, das ist die Liebe. Und wie gut, dass es die Liebe ist, die zuletzt lacht. Ihr kennt das, wie das manchmal ist, wenn so eine Situation in so einem Land umschlägt. Da gab es vorher einen Machthaber, irgendjemand. Und viele Leute wurden unterdrückt und dann schlägt es um. Das Blatt wendet sich und dann kommen die Rachepogrome. Dann kommt der Rückschlag. Dann kommt vielleicht ein neuer Tyrann. Stell dir vor, es wäre ein Tyrann, der als letztes lacht. Stellt euch vor, es wären ganz normale Menschen wie du und ich, die zuletzt das letzte Wort hätten. Was würden wir dann machen mit der Macht? Die Liebe ist es, die triumphiert. Und wie gut, Herr, du bist es, der triumphiert, der das letzte Wort hat. Dann ist mich Hoffnung. Dann dürfen selbst noch die Menschenschlechter und die Gottesverächter auf ein gerechtes Urteil hoffen. Sie werden für alles zur Rechenschaft gezogen. Das ist sicher. Genauso wie wir auch. Für jedes unnütze Wort. Aber mein Gott, wir dürfen auf ein gerechtes Urteil hoffen, wie jeder andere auch. Ich wage mir das gar nicht vorzustellen, wenn es anders wäre. Das letzte Lachen in der Hand eines machthungrigen Tyrannen, eines selbstgefälligen Paschas, eines bequemen oder gelangweilten Ignoranten. Nun ist aber die Liebe, die zuletzt lacht und die sagt, mir ist alle Macht gegeben. Der Liebe ist alle Macht gegeben, der Liebe in Person. Wer will ihm das noch streitig machen? Wisst ihr, das Böse hatte alle seine Geschütze schon aufgefahren. Alles, was der Böse und tun konnte, alle Munition hatten sie verschossen, um den Gottessohn fertig zu machen. Sie haben selbst aus dem Ärmel noch das fünfte Ass gezogen und haben es mit Betrug versucht, mit allen möglichen fiesen Mitteln, um ein falsches Spiel zu gewinnen. Und am Kreuz hat auch das Böse sein wahres Gesicht gezeigt, als es die Liebe verspottete. Und dann begegnet der Lebende den Jüngern und sagt einfach, seid gegrüßt, ich bin's. Und die Jünger begreifen, hey, es war kein Punkt, es war ein Komma. Danach kommt die Auferstehung. Danach kommt das schlussendliche Wort, das Gott hat. Und selbst die Jünger, die ihn ja als Mumie wenigstens in Erinnerung halten wollten, konservieren wollten, selbst das lässt Jesus nicht zu. Er lebt. Und die angerührten Salben, die bleiben im Topf. Die Tränen fließen, aber es sind Freudentränen. Mir ist gegeben alle Gewalt. Wer ist nun der Herr dieser Welt? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, wenn ihr in die Welt geschaut habt. Ist es nicht doch der Feind, der doch schon Jesus die Weltherrschaft übereignen wollte, nur wenn er einmal vor ihm niederfällt? Oder ist es Jesus? Ich versuche mir das so klar zu machen, mit einer kleinen Geschichte. Die hängt natürlich an einer bestimmten Stelle. König Richard Löwenherz. Ist euch das bekannt? Robin Hood. Wer kennt Robin Hood nicht? Okay, alles klar. Also 12. Jahrhundert. Es ranken sich unheimlich viele Legenden drumherum. Sicher ist, dass er von seinen 10 Jahren Amtszeit nur einige Monate in England war. Nicht besonders günstig für einen Herrscher. So, Prinz John. Das ist so, ich glaube, Halbbruder oder sowas. Der eignete sich in der Zeit die Herrschaft an. Der riss sie an sich und er regierte nach seinem Dünkel, nach seinem Mutwillen und überzieht das Land mit Repressalien, presst aus zu seinen Gunsten, presst es richtig aus. Die sich auf seine Seite schlagen, werden bezahlt und machen mit gegen das eigene Volk. Der rechtmäßige König ist Richard. Sie wussten alle, der reagiert anders. Der faktische Herrscher, der sich den Thron angemaßt hat, das war Prinz John. Die Getreuen, die sagen, es gibt nur einen rechtmäßigen Herrscher. Richard. Wir wollen dem treu sein. Und wir wollen für dieses Volk kämpfen. Die bestreiten das Königtum von John und kriegen es furchtbar mit Ärger zu tun. Sie warten. Sie warten darauf, dass ihr König wiederkommt. Und sie widersetzen sich. Teilweise im Verborgenen, teilweise offen. Sie kämpfen und sie leiden. Ihr versteht schon, was für mich das Bild ist. Da hat sich unrechtmäßig jemand die Herrschaft angeeignet. An sich gezogen. Und tatsächlich übt er Herrschaft aus. Aber nur so lange, bis der König kommt. Und in der Zeit sind wir dem rechtmäßigen König treu. Und kämpfen. Und setzen uns ein für sein Volk. Und leiden auch. Er ist der rechtmäßige Herrscher. Und ihm ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden. Wenn eine Wahl durchgeführt wird, in Angermünde ist jetzt gerade der Bürgermeister ja neu gewählt worden, dann gibt es immer die Wahlpartys danach. Das hat sich so eingebürgert. Ne? Und dann gibt es großen Jubel, wenn also bekannt wird, dass einer gesiegt hat. Die Kandidaten, die ans Ruder kommen, die Regierung bilden. Aber die entscheidende Frage für alle ist, was macht derjenige, der jetzt an die Macht kommt, was macht der jetzt mit seiner Vollmacht, mit seinem Amt? Das wird jetzt spannend, ne? Da kann man ja alle möglichen Versprechen geben. Wofür setzt ein Machthaber seine Gewalt ein? Wofür setzt Jesus seine ganze Vollmacht ein? Die ihm gegeben ist. Eine Sache ist ja klar, die gilt immer noch. Er ist immer noch der Herr, der keinen Kadaver gehorsam will. Er wünscht sich unseren Gehorsam aus Vertrauen, aus Liebe, aus diesen freien Stücken, dass ich sage, Herr, ich will dir gehorchen, ich will dir folgen. Aber nicht diesen Kadaver aus Verzwang, aus Pflichtgefühl geschieht. Keine bloße Pflichterfüllung. Er besteht sogar darauf, und deswegen ist seine Vollmacht nie aggressiv. Sie ist manchmal überraschend hart und immer wieder auch sanft. Seine Macht will retten und nicht zerstören. Sie weiß zurecht und will nicht in die Flucht schlagen. Und sie will sich lieber verleumden machen lassen, diese Macht Gottes, als lieblos zu werden. Wenn Jesus wollte, dann könnte er ja alle Legionen Engel einsetzen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwas Ungehöriges tun. Aber das hätte er schon damals im Garten Gethsemane machen können. Und er hat es nicht getan. Er könnte gegen uns, wenn wir uns falsch verhalten, alles Mögliche tun. Aber er tut es nicht. Er möchte mit seiner Macht unsere Herzen gewinnen. Und er möchte, dass wir aus freien Stücken ihm gehorchen. Und dann will er in seiner Vollmacht durch uns wirken. Das ist immer noch so der Stil Gottes, dass er selbst dann, wenn er durch uns wirkt, es verborgen tut. Durch uns. Durch Menschen, die ihm ganz gehören. Die sagen, Herr, wirke du durch mich. Das ist die Vollmacht Gottes. Solange diese Zeit noch ist, handelt Gott verborgen. Und trotzdem machtvoll. Um Menschen zu heilen. Um Menschen zu befreien, die gefangen sind. Um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er setzt uns in Bewegung mit seiner Macht und sagt, jetzt geht's los. Er sorgt dafür, dass wir auf die richtige Richtung kommen. In einem Lied heißt es doch, dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Ja, der kann's. Der hat die Macht dazu. Er kann aus Alkoholikern Freie machen. Und er kann aus ehemaligen Süchtigen sogar Leute machen, die andere freisetzen. Das ist seine Macht. Dazu setzt er seine Macht ein. Jemand hat gesagt, er macht aus Atheisten Missionare. Das ist die Macht Gottes. Dafür setzt er seine Vollmacht ein. Er setzt seine Vollmacht ein, um uns eine neue Identität zu geben. Nicht mehr Verstoßene, sondern Geliebte. Seine Kinder. Und er sagt uns, du bist wer? Du bist wer in meinen Augen? Und unser Leben bekommt durch seine Vollmacht den Geschmack des Reiches Gottes. Mehr und mehr diesen himmlischen Beigeschmack. Dass wir ihm ähnlicher werden. Es wäre noch einiges mehr zu sagen. Diese zwei Sachen, behaltet sie. Das eine, hört nicht auf, bevor nicht Gott sagt, es ist zu Ende. Setzt nicht einen Punkt, wo Gott ein Komma setzt. Und wenn nach einer Halbzeit oder wenn nach 70 Minuten Spielzeit ihr furchtbar zurückliegt und sagt, ach, das bringt alles nichts mehr, dann entscheidet sich manchmal in den letzten Minuten noch, dass Gott die Tore schießt. Er wandelt es. Wo wir uns ihm anvertrauen und ihm überlassen. Und es ist die Liebe, die zuletzt lacht. Und ein Beispiel möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Eine Geschichte, was Gott in seiner Vollmacht bewirkt. Vielleicht wirkt euch das alles noch viel zu hoch. Ich will es jetzt mal auf was ganz, ganz Einfaches runterbrechen in dieser Geschichte. Auf ein Gebiet, was uns so nah ist, dass vielleicht auch manche von euch damit ihre Mühe hatten. Ich habe gemerkt, vieles, was ich im Glauben verstanden habe, konnte ich auch umsetzen. Aber es war ganz schwierig umzusetzen im Blick auf meine eigene Familie. Im Blick auf meine Eltern. Das ist häufig so ein eigenes Phänomen, das Verhältnis zu den Eltern. Und manchmal sind es so die ganz kleinen Dinge, die auf einmal durch die Macht Gottes möglich werden. Und vielleicht übertragt ihr das jetzt mal auf euch, auf diese scheinbar ganz kleinen Dinge, die ihr umsetzt in eurem Leben. Und wo ich euch Mut machen möchte, es ist der Herr in seiner Macht, der dahinter steht und euch die Kraft gibt, es zu tun. Und jetzt ein Beispiel dazu. Mit gesenktem Kopf, durch meine Tränen und meinen Kummer hindurch, mit erstickter, kaum vernehmbarer Stimme redete ich endlich mit meinem Dad, mit meinem Vater. Nach Jahrzehnten profaner Unterhaltung über Sportereignisse, das Wetter, den Klatsch über Verwandte, probte ich all die Dinge, die ich ihm schon immer sagen wollte, aber nie aussprechen konnte. Dinge wie, danke, dass du bei Mom geblieben bist, als du sie verlassen wolltest, wie ich weiß. Und danke, dass du, als ich noch ein Kind war, an jenem Tag mit mir gespielt hast. Und gleichzeitig hoffte ich unbewusst, dass er mir all die Dinge sagen würde, auf die ich schon seit Ewigkeiten wartete. Ganz einfache Dinge wie, ich hab dich lieb. Und ich bin stolz auf das, was aus dir geworden ist. In einem jener geheiligten Gruppen therapeutischen Augenblicke, die ich seither zu schätzen gelernt habe, weinten alle Mitglieder der Gruppe. Weinte mein Therapeut, ich, wir alle, dachte ich. Doch als ich zu dem Mann aufblickte, der mir gegenüber saß, der Mann, den ich mir ausgesucht hatte, die Rolle meines Vaters zu übernehmen, saß der mit stoischer, völlig unbeeindruckter Miene da. Als er merkte, dass ich mit meiner Rede zu Ende war, warf er einen Blick auf seine Uhr, als wollte er sagen, bist du endlich fertig? Ich schüttelte schweigend den Kopf und dachte, genau das würde mein Vater tun, wenn er jetzt hier wäre. Genau das. In diesem Moment wurde mein Kummer so heftig, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Und davon überwältigt sank ich buchstäblich zu Boden, mein ganzer Körper schüttelte sich in krampfartigen Schluchzen. So lag ich lange Zeit da und fragte mich flüchtig, ob ich der erste Mensch sein würde, der sich in der Gruppentherapie buchstäblich zu Tode weinte. Als mir die Gruppe dann später Feedback gab, fragte mich der Mann, der meinen Vater gespielt hatte, habe ich irgendwas falsch gemacht? Also eine Weile sah es aus, als würden sie es nicht mehr schaffen. Nein, nein, sie haben nichts falsch gemacht, erwiderte ich. Im Gegenteil. Das, was sie gemacht haben, ist vielleicht das größte Geschenk, das mir je zuteil wurde. In jenem Augenblick, in dem dieser Mann völlig distanziert und ungerührt von meiner Offenheit und Sehnsucht dasaß, wurde mir klar, dass meine Eltern und vor allem mein Vater nie so für mich da sein würden, wie ich es mir immer gewünscht und sicherlich auch verdient hatte und wie ich es immer noch ersehnte. Ich begriff, dass ganz gleich, was ich sagte oder tat, meine Eltern mir keine besseren Eltern sein konnten, als sie es waren. Es überstieg ganz einfach ihre Möglichkeiten. Und noch wichtiger, es war nichts Persönliches gegen mich. Ich war 38 Jahre. Mein Leben veränderte sich mit dieser Erfahrung und obwohl ich nicht genau bestimmen kann, wann meine Genesung begann, wurde ich an jenem Tag erwachsen. Ein paar Wochen später sollte mein Vater sich seiner dritten Hüftgelenkoperation unterziehen. Nicht, dass er drei Beine gehabt hätte, sondern er war einer der ersten gewesen, die sich je einer solchen Operation unterzogen und damals musste die Prozedur häufig wiederholt werden. Als mich meine Mutter anrief und über die Einzelheiten informierte, wurde mir klar, dass mein Vater und ich einander nie mit Worten gesagt hatten, dass wir uns lieb hatten. Eine innere Stimme sagte, du musst ihm sagen, dass du ihn lieb hast, solange du noch die Gelegenheit dazu hast. Damals war ich in meiner Genesung schon so weit, dass ich diese Stimme erkannte und ihr vertraute. Und so beschloss ich, die knapp 500 Kilometer zu ihm zu fahren und es ihm zu sagen. Ich nahm meine Frau und meine beiden kleinen Kinder zu meiner moralischen Unterstützung mit. Wir kamen einen Tag vor der Operation im Krankenhaus an. Meine Mom, meine Schwester und mein Bruder waren bei meinem Vater im Zimmer, als wir hereinkamen. Und obwohl ich fest entschlossen war und auch meiner Frau und meinen Kindern gesagt hatte, was ich vorhatte, bekam ich dann kein Wort raus. Sie blieben mir buchstäblich im Hals stecken. Er war wie zugeschnürt. Meine Familie verdrängte die meisten Dinge. Und die Möglichkeiten, dass mein 68 Jahre alter Vater infolge der Operation sterben könnte, kamen für sie nicht in Betracht. Nachdem 20 Minuten mit belanglosem Gerede vergangen waren und ich wiederholte Male erfolglos versucht hatte, diese vier kleinen Worte zu sagen, konnte ich nicht mehr. Ich musste den Raum verlassen. Ich verabschiedete mich allseits, wünschte alles Gute und ging mit meiner Familie aus dem Zimmer. Die Abschiedsworte meines Vaters hallten mir noch im Ohr. Es war dumm von dir, die Kinder den ganzen Weg mitzuzerren, nur um mich im Krankenhaus zu besuchen. Als ich den Flur entlang ging, fühlte ich mich wie ein kompletter Versager. Und bis auf den heutigen Tag schwöre ich, dass ich eine Stimme über den Lautsprecher der Klinik sagen hörte, geh und sag's ihm. Ich blieb mitten auf dem Flur stehen und sagte laut, ich gehe und sag's ihm. Meine Frau und meine Kinder erwiderten gleichsam im Chor, wir warten hier. Ich machte kehrt, marschierte zurück in das Zimmer meines Vaters und sagte, Dad, der Grund, warum ich gekommen bin, ist der. Ich wollte sicher sein, dass du weißt, dass ich dich lieb habe. Nun, ich weiß ja nicht, welche Reaktion ihr erwartet hättet, aber sicher nicht das, was als nächstes passierte. Mein Vater richtete sich in seinem Krankenbett auf und bekam einen unkontrollierbaren Hustenanfall. Meine Mutter stürzte mit einem Oh nein zu ihm hin, um ihm beizustehen, während mein Bruder sich erhob und mir einen Blick zuwarf, der besagte, warum musst du immer Scherereien machen? Meine Schwester begann in ihrer Ecke still vor sich hin zu schluchzen. Als ich kehrt machte und das Zimmer verließ, fühlte ich mich siegreich. Ich hatte zu meinem Vater, ich hab dich lieb gesagt. Hatte Worte ausgesprochen, die nie zwischen uns gesagt worden waren. Und ich dachte auch, das sind 2000 Euro, die ich nicht für eine Therapie ausgeben muss, nur weil ich mich noch mit dieser unerledigten Sache mit meinem Vater herumschlage. Rückblickend betrachte ich diesen Augenblick als das erste Mal, dass ich mich meinem Vater gegenüber wie ein Erwachsener benommen habe. Als ich 6 Monate später meinen Vater wieder besuchte, hatte ich beim Abschied den spontanen Impuls, ihn zu umarmen. Das letzte Mal, dass mein Vater und ich uns in irgendeiner Weise körperlich berührten, war 33 Jahre her, an meinem 5. Geburtstag. Ich hatte so getan, als sei ich eingeschlafen und er hatte mich vom Auto ins Haus getragen und zu Bett gebracht. Das war ein Spiel, das mein Bruder und ich zur Perfektion entwickelt hatten, unser kindlicher Versuch von meinem Vater, die körperliche Nähe zu bekommen, nach der wir uns sehnten. In all den nachfolgenden Jahren, bei all den Abenteuern, Feiern, Prüfungen, Kümmernissen des Lebens, hatten wir einander nie die Hand gegeben oder einen freundlichen Klaps auf den Rücken bekommen oder uns in irgendeiner Weise körperlich berührt. Wenn ich nun diesen Drang, ihn zu umarmen, nachgab, bedeutete das eine entscheidende Wendung in unserer Beziehung. Es war an der Zeit, mich ein weiteres Mal meinem Vater gegenüber wie ein Erwachsener zu benehmen. Ich trat zu ihm hin und sagte zum zweiten Mal in meinem Leben, Dad, ich hab dich lieb. Ich legte meine Arme um ihn und drückte ihn. Er wurde plötzlich ganz starr und begann zu zittern. Als ich zurücktrat, war ich stolz. Ich wusste, indem ich diesen körperlichen Kontakt herbeigeführt hatte, hatte ich mir einen Teil von dem geholt, was ich immer von meinem Vater hatte haben wollen. Als ich meinen Vater ein paar Monate später wieder besuchte und beim Abschied auf ihn zutrat, um ihn zu umarmen, öffneten sich seine Arme unwillkürlich ein ganz kleines Stückchen. Und als ich zurücktrat, musste ich mich räuspern, denn mir wurde klar, dass ich meinem Vater beibrachte, mit seinem Sohn in körperlichen Kontakt zu kommen. Dieses kleine Stückchen, das er geöffnet hatte, stand für alles, was er mir zu diesem Zeitpunkt anbieten konnte. Im Verlauf der folgenden Monate und Jahre gab ich weiterhin meiner Liebe zu meiner Mutter und meinem Vater Ausdruck und umarmte sie. Und noch bevor es mir recht zu Bewusstsein kam, begann sie die Umarmung zu erwidern. Ja, einmal rief mein Dad, als ich nach einem Besuch zu meinem Wagen ging, doch tatsächlich, du hast vergessen, mich zu umarmen. Ganz langsam wurden diese Liebesbezeugungen, die als einseitiges Verhalten von meiner Seite aus begonnen hatten, zu etwas Wechselseitigem. Ich war so etwas wie ein Goldsucher, der den Sand wusch und nach kleinen Goldnuggets suchte. Nach dem Tod meiner Mutter wurde mein Vater immer neugieriger und stellte mir Fragen zu meiner Arbeit. Und kurz darauf wurde bei meinem Vater ein Gehirntumor diagnostiziert. Nach seiner ersten Operation begleitete ich ihn zur Körpertherapie, wo wir Ringe auf Stäbe steckten und Bälle in Körbe warfen. Wir lachten und scherzten und für einen Augenblick wurde ich an einen Tag vor Jahrzehnten zurückversetzt, als ich 12 Jahre alt war und wir miteinander gespielt hatten. Als ich an diesem Abend vor dem Spiegel stand und mir die Zähne putzte, fühlte ich mich auf einmal zutiefst dankbar und erfüllt. Das verwirrte mich, da ich mir sicher war, dass mein Dad nie wieder würde gehen können und dass er sterben würde. Die Worte bedingungslose Liebe kamen in den Sinn und ich begriff, dass ich an diesem Tag genau das mit meinem Vater erlebt hatte. Ich hatte keine Erwartungen an ihn oder er an mich, wir waren einfach zusammen und das machte den Tag zu etwas ganz Besonderem. Eines der kostbarsten Geschenke meiner Genesung bestand darin, dass ich akzeptierte, dass meine Eltern einfach nicht grenzenlose Liebe, unendliche Fürsorge, Zärtlichkeit oder Spaß und Vergnügen zu geben hatten. Doch hatte ich das Glück und die Gnade und den Mut, meinen Weg zu finden und mich von der idealisierten Vision, wie die Liebe meiner Eltern auszusehen habe, zu lösen. Am Tag der letzten Operation meines Vaters wurde mir bewusst, wie stolz ich auf ihn war und darauf, wie er sein Leben geführt hatte. Er hatte mir vorgelebt, dass es nie zu spät ist, etwas zu lernen. Dass es nie zu spät ist, mit der Genesung zu beginnen. Und nun zeigte er mir, wie man mit Anstand und Würde stirbt. In den letzten Momenten, bevor er in den Operationssaal gerollt wurde, platzte ich heraus. Vater, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich bin so stolz auf dich. Der Pfleger, der das Krankenbett schob, blieb stehen und ließ uns eine Minute Zeit. Mein Vater griff mit Tränen in den Augen nach meiner Hand und sagte, worauf ich ein Leben lang gewartet hatte. Ted, ich glaube, ich habe dir nie gesagt, wie stolz ich auf dich bin und auf das Leben, das du geschaffen hast. Und ich weiß, dass ich dir nicht oft genug gesagt habe, wie lieb ich dich habe. Das waren die letzten Worte, die mein Vater je sprach. Einige Monate später verschied er. Darf ich es nochmal wiederholen? Setzt nie einen Punkt, wo Gott ein Komma gesetzt hat. Gebt nicht auf, bevor Gott nicht eine Sache beendet. Und denkt dran, es ist zuletzt die Liebe, die lachen wird. Und über alles hört, wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und deshalb, weil das so ist, geht hin zu euren Eltern, in eure Familien, an den Ort. Ihm ist alle Macht gegeben. Amen.